Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 145. Heute genau ins Gesicht heißt diesmal die Folge und ja, herzlich willkommen dazu nochmal. Was haben wir heute? Markus hat heute wieder einen Beitrag und zwar über Facebook Home. Ja, und zwar die App-Version davon. Und dann gibt es natürlich wieder jede Menge News. Komischerweise diese Woche fast nichts an der Community, aber ich habe eine Nachricht noch gefunden vom Stefan, werde ich dann noch sagen. Und natürlich die App der Woche, klar. Ja, dann, ich lasse immer gern Markus den Vortritt, ja, und dürfte sehr, sehr interessant werden für die Facebook-Fans unter euch, ja. Denn der Markus hat sich da jetzt ganz genau mal diese Facebook Home App-Version angesehen. Also nicht das, was eben hardwaremäßig drin ist, das sage ich am Ende auch noch was dazu, wenn der Markus hier jetzt seine Sicht der über die Facebook Home App preisgegeben hat. Bitte, Markus.
Ja, dann auch von meiner Seite herzlich willkommen im Uncast. Bei mir geht es heute um Facebook Home. Das ist ja vor einigen Tagen auch in Deutschland offiziell gelauncht worden für wenige Geräte von HTC und von Samsung allerdings nur. Was mich gewundert hat, es werden gar nicht alle genauen Gerätebezeichnungen offiziell von Facebook genannt. Alle Bezeichnungen von Geräten, die Facebook Home ganz offiziell im Google Play Store bekommen können. Zum Beispiel mein HTC One XL. Es ist zwar bauähnlich mit dem HTC One X, aber eben nicht hundertprozentig baugleich. Dieses Gerät kann auch ganz normal über den Google Play Store mit Facebook Home bestückt werden, genauso wie mein Samsung Galaxy Note 2 LTE. Note 2 ist klar, LTE-Version, da war bisher nichts Offizielles zu hören, dass es Facebook Home gibt, aber es ist tatsächlich verfügbar. Ja, Facebook Home, ein neuer Launcher, wo ich sagen muss, selbst für Facebook-Fans, es ist ein Kulturschock. Facebook Home ersetzt praktisch den gesamten bisherigen Launcher, den kompletten Startbildschirm. Wenn man das Handy einschaltet, gibt es erstmal nur Facebook Home und zwar Facebook Postings mit entsprechenden Fotos dazu in einer undefinierbaren Reihenfolge. Also ich habe keine Regelmäßigkeit erkannt, wie diese Postings angezeigt werden. Und dann gibt es über das eigene Facebook-Bild, das man durch Drücken auf den Bildschirm erreichen kann, drei Bedienelemente. Nach links erreicht man den Facebook Messenger. Nach oben kommt man in die normalen Apps, und zwar vom Standard-Launcher des jeweiligen Smartphones, also das ist in meinem Fall beim Samsung dann TouchWiz. Und nach rechts erreicht man irgendwas anderes. Also was das genau ist, ist mir noch nicht so richtig klar. In meinem Fall ist es so, dass ich dort den HoloLauncher HD erreiche, den ich normalerweise als Standard-Launcher verwende. Und das ist natürlich recht praktisch, dass man da den Launcher erreicht. Allerdings, nichtsdestotrotz ist es ja eigentlich immer ein Bedienschritt mehr und so weiter. Und also ich sag ganz ehrlich, dieses Facebook Home, es ist ein bisschen clicky-bunty, aber ansonsten nervt's auf Dauer. Vor allen Dingen muss man ja auch eines bedenken, wenn ich Facebook nutzen möchte und Facebook aktiv aufrufe, dann werden dann die Inhalte von Facebook geladen. Ich nehme an, dieses Facebook Home lädt permanent im Hintergrund zum Beispiel Fotos nach, damit die ja sofort angezeigt werden, wenn ich die Anwendung aufrufe. Und das ist meiner Ansicht nach nicht so ideal. Das kostet schlicht und ergreifend Datentraffic. Also gerade für Kunden mit kleinem Datenpaket auf keinen Fall empfehlenswert. Dann muss ich sagen, gibt's ein Einstellungsmenü bei Facebook Home, wo man die App auch wieder komplett deaktivieren kann, ohne sie zu deinstallieren. Dann kann man sie jederzeit über den Facebook Home Button im Hauptmenü des Smartphones zurückholen. Man kann der App sagen, sie soll die Statusleiste oben noch anzeigen oder auch nicht. Man kann der App sagen, dass sie automatisch hochkommt, wenn man das Gerät einschaltet. Und man erreicht von dort aus auch die Facebook-Einstellungen. Was offiziell so nicht vorgesehen ist, habe ich im Blog vom Kashi, vom Carsten Knobloch gelesen, stadtbremerhaven.de. Und ich habe das selbst nachvollzogen, sowohl auf dem HTC One XL als auch auf dem Samsung Galaxy Note 2 LTE. Und das klappt tatsächlich. Man installiere Facebook Home, sage aber beim Zugriff auf den Startbildschirm, mein bisheriger Launcher soll Standard-Launcher bleiben und nicht Facebook Home soll Standard-Launcher werden. In dem Moment ist Facebook Home nämlich nur noch eine Anwendung für den Lockscreen. Dann ist Facebook Home im Lockscreen weiterhin sichtbar. Aber sobald ich auf die Home-Taste drücke, bin ich sofort in meinem Standard-Launcher. Ich meine, so muss ich sagen, ist das für Facebook-Nutzer ja eventuell sogar noch irgendwo sinnvoll. Ja, ich schalte mein Handy ein, kann im Prinzip durch die Facebook-Postings scrollen, bin aber wirklich sofort durch Drücken der Home-Taste in meinem Standard-Launcher. So muss ich sagen, kann man damit leben. Es ist nach wie vor natürlich meiner Ansicht nach sehr überflüssig, also selbst für Facebook-Nutzer überflüssig, weil bisher wurden die Facebook-Inhalte halt beispielsweise, sage ich jetzt mal, per Widget angezeigt in meinem Standard-Launcher oder ich bin eben aktiv in die Facebook-App gegangen oder habe die mobile Facebook-Seite über den Browser aufgerufen. Also so richtig erschließt sich mir der Sinn von Facebook Home nicht, ja. Also insofern, es ist eigentlich selbst für aktive Facebook-Nutzer meiner Ansicht nach Quatsch, ja, weil die Bedienung des Smartphones ist unkomfortabler geworden. Man braucht mindestens einen Bedienstritt mehr, um zu seinen eigentlichen Apps zu kommen, um auch nur zum Beispiel auf den Telefonhörer, auf das Symbol des Telefonhörers zu kommen, um einen Anruf zu tätigen. Also das muss ich sagen, gefällt mir persönlich wenig. Was ich sagen muss, es läuft wirklich sehr stabil. Dafür, dass es die erste Version von Facebook Home ist, also sowohl auf dem Samsung als auch auf dem HTC, läuft es absolut flüssig, gibt's überhaupt keine Probleme. Wünschenswert, wenn man es schon nutzt, wäre, dass die Facebook-Postings dann in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden und nicht nach einer, keine Ahnung was Reihenfolge. Also ich habe keine Regelmäßigkeit, wie gesagt, festgestellt, auf beiden Smartphones nicht. Es gab dann auch teilweise Postings, die wurden erst gar nicht angezeigt, überhaupt nicht. Also auch wenn man jetzt ewig weiter gescrollt hat, wurden die nicht angezeigt. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Was direkt aus dem Posting, wo man sich gerade befindet, möglich ist, man kann direkt ein Gefällt mir drücken, man kann direkt eine Kommentarfunktion auch aufrufen, wenn der jeweilige Post einen Link enthält, kann man den auch anklicken, dann landet man im Standardbrowser, den man im Standardbrowser, den man festgelegt hat, in meinem Fall also in Google Chrome. Und das muss ich sagen, funktioniert eigentlich wirklich gut. Aber wie gesagt, Ressourcen habe ich jetzt auch nicht festgestellt, dass das jetzt großartig Ressourcen frisst, das Facebook Home, aber ich fürchte eben Datenvolumen. Man kann im Einstellungsmenü für Facebook Home, kann man auch auf das zu verbrauchende Datenvolumen Einfluss nehmen. Da kann man zwischen geringem Verbrauch, mittlerem Verbrauch und hohem Verbrauch umschalten. Wobei mir jetzt, ist halt auch nicht transparent, was ist kleiner, was ist mittlerer, was ist großer Verbrauch und worauf bezieht sich das, wie oft lädt Facebook Home was genau nach und so weiter und so weiter. Das sind alles Fragen über Fragen, auf die es bisher eigentlich keine Antwort gibt. Also insofern, ich kann die Nutzung eigentlich nicht empfehlen. Wenn überhaupt, dann eigentlich nur, indem man es wirklich so macht, dass man seinen Standard-Launcher beibehält und Facebook Home dann ausschließlich als Lockscreen-Oberfläche praktisch nutzt. Ich meine, so muss ich sagen, ist es noch ganz lustig. Kann man es eigentlich noch angucken. Aber wie gesagt, brauchen tut man diese Anwendung beim besten Willen eigentlich nicht. Im Gegenteil, also was ich bemängeln muss bei den Facebook-Anwendungen, und zwar ist es da völlig egal, ob ich jetzt von iOS rede oder von Android rede oder egal von welchem Betriebssystem. Es gibt mittlerweile für nahezu alle Betriebssysteme, selbst das alte BlackBerry-System, sowohl eine Facebook-Hauptanwendung als auch den Facebook-Messenger. Wenn ich jetzt eine eingehende Nachricht bekomme von einem Facebook-Kontakt und habe beide Apps installiert, dann bekomme ich die gleich zweimal signalisiert, nämlich über den Facebook Messenger als auch über die Hauptanwendung von Facebook. Und da muss ich sagen, dass ein so großes Netzwerk, eine so große Firma wie Facebook das nicht auf die Reihe bekommt. Dass man jetzt beispielsweise automatisch feststellt, aha, der Kunde hat den Facebook Messenger auf diesem Smartphone installiert, ich signalisiere die eingehenden Nachrichten nur in diesem und nicht auch noch in der Hauptanbindung, oder dass man es wenigstens wahlweise abschaltbar macht. Da muss ich wirklich sagen, kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen, verstehe ich nicht. Wenn ich dann den Facebook-Chat auch noch in irgendeinen Multi-Messenger wie IM Plus oder Trillion eingebunden habe, dann bekomme ich für ein und dieselbe Nachricht gleich drei Mitteilungen. Jetzt wird man sagen, warum denn der Multi-Messenger, wenn man den Facebook-Messenger installiert hat, kann ich sagen. Weil der Facebook-Messenger nicht den Status auf Online setzt. Auch das ist selbst optional nicht möglich. Man wird als mit dem Handy online angezeigt, aber nicht grün, nicht als online für den Facebook-Kontakt. Und es gibt natürlich auch Leute, die schreiben einem dann erst gar nicht an, möglicherweise. Also das ist auch eine Regelung, die mir nicht gefällt. Man müsste beim Facebook-Messenger, wenn er installiert ist, zumindest optional anzeigen können, ich bin online. Dann könnte man sich nämlich sparen, diesen Facebook-Messenger auch bei Trillion, IM Plus oder wie sie alle heißen, mit einzubinden. Aber auch das ist noch ziemlich Beta, finde ich leider schon sehr, sehr lange Beta. Und ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, statt Facebook Home das mal nachzuoptimieren. Wenn ich auf Postings oder auch auf Kommentare zu Postings Mitteilungen bekomme, werden mir die auch direkt in Facebook Home angezeigt. Ich kann durch Anklicken das Ganze dann auch detailliert aufrufen und dann erneut selbst kommentieren. Ich kann es aber auch nach rechts wegwischen und dann ist der jeweilige Kommentar direkt weg. Also, Facebook Home an sich funktioniert, nervt aber, weil es die komplette Benutzeroberfläche kassiert. Und man ja eigentlich gar keine Möglichkeit hat, das Handy komplett neu einzurichten, weil die eigentlichen Apps sind immer einen Bedienschritt weiter entfernt als bisher. Und das, muss ich sagen, nervt eigentlich. Ich möchte ja nicht nur Facebook bedienen, sondern ich möchte alle Apps eigentlich schnell im Zugriff haben. Und das wird durch Facebook Home eigentlich verhindert. Datenverbrauch ist intransparent. Wenn überhaupt als Kompromisslösung, kann man es als Lockscreen-Anwendung gebrauchen. Aber als Launcher-Ersatz, muss ich sagen, selbst für Facebook-Nutzer, denke ich mal, ist das ein absoluter Fehlgriff, braucht kein Mensch. Das war's dann von meiner Seite für heute im Uncast. Ich denke mal, demnächst hören wir uns dann wieder und damit gebe ich zurück zum Rio.
Ja, also wie schon gesagt, das bezieht sich jetzt also hier auf die Facebook Home App Version und die unterscheidet sich dann doch etwas von der Version, die hardwaremäßig verbaut wurde, was heißt verbaut wurde, ja, also mit oder in Kooperation mit verschiedenen Anbietern, beispielsweise HTC, mit dem HTC First. Da wird es ein bisschen anders gehandhabt, denn da werden alle Notifications quasi über Facebook Home abgewickelt und nicht nur die Facebook-Nachrichten. Und es ist natürlich wesentlich tiefgreifender integriert. Bei dem normalen Android, wenn man eine App installiert, ist da zum Beispiel nicht möglich, dass diese App die Kommunikation direkt abgreift. Das ist bei der Version, die eben von Werk aus kommt, dieses Facebook Home, also die richtigen Facebook Home Handys, wenn man so will, ja, anders. Ja. Nur nochmal, damit es da keine Missverständnisse gibt. Ansonsten danke, Markus, vielen Dank für diesen interessanten Beitrag mal wieder. Ich bin ja überhaupt kein Facebook-Fan, von daher berührt mich das überhaupt nicht, aber ich denke, dass da die Facebook-Freunde dann doch sich sehr freuen über diese Einsicht mal und da mal was hören, wie du die Sache siehst. So, dann kommen wir zu den News. Die Ouya-Konsole, ja, die hat jetzt, beziehungsweise nicht die Konsole, sondern die Macher von der Ouya-Konsole hat jetzt Verträge mit etwa 10.000 oder über 10.000 Spieleentwicklern abgeschlossen. 10.000 Spieleentwicklern. Es ist auch wirklich gar nicht schlecht. Ja, da wurden also alle Leute abgestraft, die gesagt haben, ach, die Ouya verläuft im Sande, denn die rauskommt und niemand wird dafür was programmieren. Ja, von wegen. Haben sogar namhafte Firmen wie Square Enix beispielsweise haben da schon Sachen angekündigt und auch Namco wird was machen dafür und noch ja eben 10.000 andere Und das soll schon mal was heißen. Ich glaube, das kann man schon als großen Erfolg werden. Und damit dürfte auch zumindest die nahe Zukunft der UIA durchaus gesichert sein. Denn selbst wenn jeder nur ein einziges Spiel rausbringen würde, wäre das schon ziemlich viel. Zusätzlich kommt natürlich auch nur, dass man über Umwege natürlich auch die normalen Spiele, die es für Android gibt, über die Konsole spielen kann. Plus natürlich noch den Mehrwert, der da vorhanden ist, eventuell mit verschiedenen Multimedia-Funktionen. Also die UIA ist definitiv ein Gerät, das sich anschickt, hier direkt bei dem offiziellen Erscheinen dann bei mir daheim einzutreffen. Ja. Und am 4. Juni soll es ja soweit sein. Da soll sie dann offiziell verfügbar sein für alle. Ja, bis zu dem Zeitpunkt werden natürlich auch alle Vorbesteller, die sich an dem Kickstarter-Projekt ja im Vorfeld schon beteiligt haben, diese Konsole bereits haben. Aber so in einem normalen Handeln wird es 4. Juni werden. Ob das dann auch natürlich mal wieder für Deutschland gilt, ist mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Ich glaube ja, dass es bei uns wieder noch ein bisschen länger dauert. Allerdings dürften hier regionale Einschränkungen weniger die Rolle spielen, denn da wird es sowas wie ein Regionalcode oder so wird es da ja nicht geben. Und deswegen denke ich, dass es vielleicht nicht ganz so lang sich verzögert, bis wir dann letztendlich auch endlich eine UIA-Konsole im Geschäft ganz normal kaufen können. Wow. Ja, Google I.O. 2013, nächsten Monat steht die an und jetzt sind wieder neue Gerüchte aufgetaucht, ja, die ich euch nicht vorenthalten will, denn nichts weniger als das LG Nexus 4 mit LTE soll dort gezeigt werden, laut Gerüchte. Und auch Keylime Pie, die nächste Version von Android, soll dort zumindest mal angekündigt werden, vorgestellt werden. Und während das also mit dem Keylime Pie eigentlich schon, ich würde mal sagen, das kann man schon als sicher werden, dass hier bei der Google I.O. zumindest mal im großen Stil drüber gesprochen wird und das Ganze angekündigt wird für einen gewissen, für irgendeinen Zeitraum. Ja, da bin ich mal ganz, ganz sicher. Das Nexus 4 mit LTE, das dürfte Leute, die LTE als nützlich empfinden, wie beispielsweise den Markus, sehr, sehr freuen, dass es jetzt auch kommt. Es geht hier übrigens nicht um das Nexus 5. Das wurde hier in einem Artikel auf der Android-Community oder in der Android-Community auch nochmal gesagt. Das ist nicht das Nexus 5, sondern das Nexus 4 mit LTE. Und 32 GB soll es ebenfalls noch haben. Bisher war das ja etwas anders. Und ja, mal sehen. Ne? Keylime Pie, da bin ich persönlich sehr drauf gespannt, was da für Neuerungen gibt. Ja. Das wird sicherlich wieder ein kleiner, aber feiner Schritt sein, den Android da macht. Und ja, es wird dann auch wieder losgehen wahrscheinlich mit dem Gejammere, für welche Geräte wird es denn Keyline Pi geben. Das kennen wir ja, das ist wie immer so. Bisher war es, sagen wir mal, so, dass immer zwei Major-Updates kamen von Google und dann nichts mehr. Das würde bedeuten, dass diesmal das Galaxy Nexus rausfällt. Ja, wenn ich mich da jetzt nicht irre. Ja, also das Nexus S ist ja schon rausgefallen mit dem Jelly Bean 4.2. Das gab's jetzt nochmal für das Galaxy Nexus natürlich. Und das heißt, jetzt müsste dann das Galaxy Nexus außen vor sein. Ja, und Keyline Pie, also ab Nexus 4 dann erscheinen. Ja, so, das ist halt so, ja, c'est la vie, kann man nichts machen. Aber es ist halt klar, dass auch das Betriebssystem nicht immer an jede Hardware Altersstufe angepasst werden kann. Ich weiß, das ist ein Problem. Ich hätte es auch lieber gern, dass bei meinem Nexus S immer noch 4.2 läuft, aber es ist halt nun mal nicht so. weil da eben der Aufwand offenbar zu groß gewesen wäre, hardwaremäßig das so zu integrieren und möglicherweise dann auch einige Funktionen nicht geklappt hätten, wie beispielsweise das 360-Grad-Bild und so weiter und so weiter. Es ist tatsächlich ja so, wenn man da über zu der Konkurrenz schielt, ja, dass die Konkurrenz das genauso macht. Die bringt zwar die Updates raus, aber es fehlen signifikante Funktionen. Ehrlich gesagt, dann ist das auch nicht mehr, dann ist das auch kein richtiges Update mehr. Und es ist dann zum Beispiel auch nicht die neue Version. Also wenn da, wenn ich jetzt hier ein Android Jelly Bean habe 4.2 und die Funktionen, die das 4.2 eben ausmacht oder wichtige Funktionen fehlen, dann ist das kein richtiges 4.2, ganz einfach. Und so macht's aber die Konkurrenz und vermarktet es dann halt anders. Ja. Ja gut, scheint ja anzukommen bei den Leuten, weil die denken, sie haben die neueste Version, sie haben Pipifax, sie haben gar nichts. Ja. Sie haben die eine komische Zwischenversion, bei denen eigentlich die Sachen fehlen, die in der neuesten Version drin sind. Lässt sich halt man nicht anders machen. Ja. Wenn neue Hardware zum Beispiel verbaut wird in diesen Geräten und die wird ausgenutzt, dann kann eben die Funktion in dem alten Telefon so gar nicht funktionieren. Ganz klar. Gut. Es wird auf jeden Fall wieder ein ziemlicher Sturm lostreten, denke ich. Also auf der Google I.O. 2013 wird das sicherlich ein Thema sein. Ein ganz großes Thema wird bestimmt auch die Google Glass sein, ganz klar. Und da hat man jetzt ja auch nochmal was an Gerüchten, beziehungsweise an offiziellen Details auch bekommen. Ja. Zunächst mal offiziell ist, Google Glass läuft unter Android. Und zwar nicht nur mit dem Android verbunden, sondern es ist auch Android drin, ja, in dem System. Ja. Von daher ist es schon mal nicht so, wie es ursprünglich hieß, dass die Google Glass, also die Google Glass ist also komplett irgendwie sag ich mal, ein dummes Gerät sind, die das einfach nur mit dem Handy kommuniziert, sondern nein, da werkelt auch Handy im Hintergrund, Android im Hintergrund, allerdings natürlich verbunden mit einem Gerät. Übrigens interessant, ja, jedes Bluetooth-fähige Gerät soll funktionieren mit dem Google Glass. Allerdings viele Funktionen sind natürlich nur mit einem Android-Handy abzurufen. Zum Beispiel diese App My Glass, die es übrigens schon im Market gibt. Ja. Also das ist schon mal eine Sache, eine Aussage. Ja. Und weiterhin gab es dann noch ein paar technische Details, die offiziell genannt wurden, ja, von ich glaube sogar, das war von jetzt fällt mir den Namen nicht mehr ein. Ach Mensch. Der Kumpel von Larry Page, wie heißt der? Ich weiß nicht. Ich weiß, das ist unglaublich, sonst muss am Wetter liegen heute, ja. Meine Fresse, das gibt's da nicht. Sergey Brin, genau. Sergey Brin. Mann. Ja gut, okay, also bei dem Namen, das möge man es mir verzeihen, ja. ja, also es wird auf jeden Fall verschieden anpassbare Größen geben, ja, also zum Beispiel mit hier diesen Nasenhaltern, die es da gibt, dazu wie bei einer normalen Brille, ja, wird es in mehrere Größen geben, ja. Es hat ein High Resolution Display, ja, und jetzt wird's ganz komisch, ja. Soll also das Äquivalent darstellen von der Auflösung wie ein 25 Zoll HD Screen, ja, von oder in 8 Fuß Entfernung. Ja, so soll das also aussehen. Sagt überhaupt nichts über die Auflösung aus. Ich habe allerdings schon an anderer Stelle gelesen, dass ich nicht ganz so üppig sein soll. Aber gut, da das war nichts Offizielles. Das hier ist was Offizielles. Die Kamera hat 5 Megapixel Auflösung. Naja, okay. Ich hätte mir da mehr gewünscht. 720p Video, das ist sicherlich ausreichend. Die Töne, das ist sehr interessant, wird nicht über ein Headset oder sowas übermittelt oder laut, dass die Nachbarschaft hier hört, sondern die wird mit einem Knochen wie könnte man das am besten übersetzen? Also die wird über die Knochen, ja, weitergeleitet, der Ton, und so kann man das also hören. Ja. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also der Kopf, die Kopfschale ist ja hart, ja, und da wird dann was anliegen und wird quasi Vibrationen weitergeben, die dann bis ans Ohr gelangen und eben in Töne umgewandelt werden. Und das ist eine vernünftige Sache. Ich finde es sogar eine sehr, sehr geniale Sache. Da werden etliche Probleme mit beseitigt. Ich meine, wer läuft denn schon mit dem Stöpsel im Ohr rum? Außerdem ist das bei manchen Gegebenheiten sowieso gar nicht erlaubt, ja, beispielsweise beim Autofahren. Und gleichzeitig verhindert man, dass die Umgebung hier alles mitbekommt, was man gesagt bekommt. Ja. Das wird dann eben hier gut gelöst, das Problem. Ja, dann Wi-Fi-Verbindung hat es drin, Bluetooth natürlich braucht es, essentielle Verbindung, 12 GB nutzbarer Speicher, ja, der abgeglichen wird mit der Google Cloud, ja, also mit Google Drive, Google Cloud Storage, 16 GB Speicher sind es also komplett, aber wie gesagt, 12 GB nutzbar dafür. Der Akku soll etwa einen Tag halten bei typischer Anwendung, dazu gehört nicht das Video Recording, ja. Das braucht dann etwas mehr Akku, ja, und auch keine Hangouts sind damit eingerechnet. Dann Ladegerät geht über Micro-USB, also auch da schön, dass es hier bei dem Standort bleibt und man nicht nochmal ein anderes Ladegerät haben muss. Ja. Und die Kompatibilität, alle Bluetooth-fähigen Telefone, wie ich schon gesagt habe, ja, aber eben dieses MyClass, das braucht dann eben ein Android-Handy, 4.0.3 ist die Mindestvoraussetzung, also Ice-Cream Sandwich oder höher, genau. Und wenn man das benutzt, das MyClass, dann wird auch GPS und SMS aktiviert daran. Ja, genau. Also, muss sagen, hört sich ganz gut an, besser als ich erst gedacht habe, ja, weil das ist ja ein extrem kleines Gerät. Ich meine, das muss man anschauen. Das ist gerade ein kleiner Punkt sozusagen und hinterm Ohr hat man da auch noch ein kleines Kästchen, aber das muss ja ganz, ganz klein sein, so dass man das auch noch tragen kann. Ja, da werden sowieso einige Leute sehr empfindlich sein darüber. Oder damit. Und von daher ist es schon sehr, sehr bemerkenswert, dass dort so ein Gerät werkelt und gleichzeitig eben auch Android drauf hat. Und ja, also ich finde es faszinierend und wird allerdings eine Zeit lang dauern, bis ich mir hier diese Classes hier gönne, diese Google Class, weil erstmal sind die ja noch nicht offiziell draußen, das sind ja nur jetzt so ein Test Testglases, die auch noch nicht letztendlich die alle Funktionen haben, die die kommerzielle Version, wenn die rauskommt, hat. Und natürlich auch der Preis, $1,500, das ist schon ziemlich happig. Auch da wird die Endversion für den Konsumenten doch wesentlich günstiger sein. Da sind sich eigentlich alle einig. Ja, dann gibt's noch ein kleines Play Store Update. 4.0.26, ja. 4.0.20 ist, glaube ich, jetzt momentan noch das Aktuelle. Das kommt also raus. Übrigens hat sich bei mir auch was getan. Hier auf dem App Store ist jetzt hier unten diese leere Categories-Fläche weg und ist jetzt gefüllt Recommendations, ja, Empfehlungen. Mensch. Und die werden jetzt unten angezeigt unter dem Auswahlmenü von Apps, Games, Movies und so weiter und so weiter. Also auch hier hat sich jetzt da definitiv was getan. Und jetzt muss es nicht mehr so leer da unten aussehen. Wie gesagt, ich hatte das letztens schon angesprochen. Also mir gefällt der neue Play Store ausgezeichnet. Ich habe mir allerdings den hier auf das Nexus S manuell draufgeladen, also von einer Datei praktisch heruntergeladen und den so installiert, manuell. Auf meinem Tablet ist es jetzt bis jetzt noch nicht angekommen. Dauert also, nicht ungeduldig werden, wenn es bei euch auch noch nicht drauf ist offiziell. Das kann sich noch etwas verzögern. Ich weiß da nicht immer warum immer das Problem da ist, dass es so lang dauert. Ja, ich will alles sofort. Bin halt ein ungeduldiger Mensch, aber es wird seine Gründe haben und deswegen einfach nochmal warten auf die jetzt nochmal neuere Version, die übrigens nur einige Bugfixes beinhaltet, kleine Probleme beseitigt, aber optisch sich nicht unterscheidet von der alten Version. Und von daher, also, wenn ihr den alten Market jetzt habt schon, dann braucht ihr nicht großartiges drauf zu warten. Also den neuen alten Market, ja, die 4.0.2.0, braucht ihr nicht großartig drauf zu warten. Wenn ihr noch die 3. irgendwas habt, dann könnt ihr euch schon mal freuen drauf, dass es eine sehr übersichtliche neue Market-App für euch gibt. Ja, dann Arcos kündigt Smartphones an. Und zwar mit einem traumhaften Preis. Ich habe es schon mal vor etlichen Wochen gesagt. Arcos möchte in den Smartphone-Business einsteigen und das haben die jetzt tatsächlich wahr gemacht. Offizielle Ankündigung für die Geräte und haltet euch fest, die beginnen bei 79,99, ja. Und für das kleinste Modell und gehen dann glaubt bis 249,99, genau, für das Platinum 53 nennt sich das, oder 53 Platinum, je nachdem wie man das sehen will. Also die ich habe auch hier so eine Tabelle verlinkt, das ist ganz ganz interessant. Und zwar klar, das Gerät für 79,95 könnt ihr euch auch schon vorstellen, das wird ein reines Einsteigergerät, ja, ein Feature-Phone, wie man jetzt da wohl sagt, ja. Das kleinste, das Arcos Carbon 35, das kommt mit einem 3,5 Zoll kapazitiven Display mit 480x320 IPS Display. Da könnt ihr schon euch ausmalen, ja, bei 3,5 Zoll, 480x320, dass da die Auflösung nicht besonders gut ist. Deswegen, das ist so ein Gerät für Einsteiger halt, und da werden jetzt, ja, sagen wir, mit besseren Displays verwöhnte Leute da wohl keinen großen Spaß dran haben. Aber eins ist interessant, ja, 1 GHz Single Core, ja, ist also nicht groß die Leistung, aber Dual SIM ist vorhanden, Tatsache, ja. 3G, GPS, Bluetooth, Wi-Fi und Radiofunktion, FM-Radiofunktion. Hat natürlich die ganzen Sensoren dran, kommt mit Ice Cream Sandwich, 512 MB RAM und 512 MB Flash-Speicher, 2 MB 2 Megapixel Kamera, sorry, und 0,3 Megapixel Front-Facing Kamera, 1500 mAh Akku, muss nicht größer sein, weil von der Leistung her, von dem Telefon dürfte es nicht ganz so viel Saft abziehen, ja. Offizieller Play Store ist drauf und wird wie alle übrigens mit einem Ladegerät, einem Handfree-Kit, also ich denke mal, das ist einfach nur Kopfhörer, so ein Kopfhörerkabel, ja, USB-Kabel wird mitgeliefert und dann eine kleine Tasche. Gut. Dann geht's weiter mit dem 4 Zoll Gerät mit 800x480 IPS Display, das geht schon wieder. Das kommt dann auch mit dem Dual Core 1,2 GHz, auch Dual SIM, ja, und natürlich auch alle anderen Leistungsdaten, die das Vorgängermodell hat. 512 MB Speicher, leider nur Hauptspeicher 512 MB, 4 GB Flash Speicher drin, 5 Megapixel Kamera und 2200 mAh. Akku. Dann gibt es noch das Arcos Titanium 5.2. Das ist mit 5,2 Zoll Display ausgestattet, auch nur 800x480 IPS. Ja, bei 5,2 Zoll Display ist das schon ziemlich, sag ich mal, von der Auflösung her niedrig, ja, aber dürfte dennoch für die meisten okay sein. Ja, der Dual-Core-Prozessor ebenfalls 1,2 GHz. ebenfalls 512 Megabyte Hauptspeicher, 4 Gigabyte Flash-Speicher, 5 Megapixel Kamera, 2200 mAh. Also im Prinzip entspricht das dem 4 Zoll Display, bloß dass es einfach ein 5,2 Zoll Display hat. Alle anderen technischen Daten sind gleich. Übrigens auch schön, dass alle Akkus von diesen Telefonen austauschbar sind. Also alles removable batteries. So, und dann das höchste, das Arcos Platinum 4.8, das ist ein 4,8 Zoll Display mit einer höheren Auflösung, 1280 x 800 IPS Display, ein Quad-Core Prozessor mit 1,2 GHz und ebenfalls Dual-SIM, ja. Und das kommt auch nicht wie die anderen mit Ice Cream Sandwich, sondern auch mit Jelly Bean gleich. Wobei ich bei Arcos kein Zweifel habe, dass auch die anderen Telefone bald geupdatet werden auf Jelly Bean. Mit Ausnahme wohl von dem Arcos Carbon 3.5. Da kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber alle anderen sollten das bekommen. Das hat dann auch 1 GB Hauptspeicher, 8 GB Flash-Speicher und eine 8 Megapixel Kamera mit drin und 2000 mAh. Wenn ihr euch wundert, warum die schwächer ist als die von dem Dual-Core-Gerät, weil ein Quad-Core etwas weniger Strom braucht. Offenbar haben die hier vom Gewicht her doch gespart. Die ersten drei werden schon im April rauskommen, also diesen Monat. Und das Arcos Platinum 4.8, das wird erst im Mai erscheinen. Und gerade dieses Platinum 4.8, das dürfte interessant sein. Übrigens, Arcos hat fast Stock Android drauf. Die machen da fast keine Änderungen. Also man kann eigentlich sagen, das ist Stock Android. Ja, die haben nur ein paar Apps installiert und das war's. Die ändern also da nichts großartig. Oh, wenn das also bei diesen Telefonen genauso ist, kann man durchaus sagen, dass das eine Alternative ist für die Leute, die eben Stock Android haben. Ich bin schon gespannt. Ich werde versuchen, die Dinger in meine Hände zu bekommen, so schnell wie es geht, weil das ist doch sehr, sehr interessant. Bei den Tablets ist es ja immer so, dass Arcos sowohl echt miese Dinger hat, als auch richtig tolle Sachen. Da ist vor allem das Display immer das Problem. Und ich denke, hier wird auch ganz große Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen vom Display her geben. Nicht nur allein wegen der Auflösung, sondern allgemein wegen dem Display-Typ, ja, der da verwendet wird. Wie gesagt, das sind als manchmal seltsame Sachen, aber man kann eben die Argus-Produkte erst dann richtig einschätzen, wenn man sie wirklich gesehen hat, weil es eben da so viele Unterschiede zwischen den einzelnen Geräten gibt. Also gespannt bin ich auf jeden Fall mal. Arcos kann, wenn sie wollen, einiges zustande bringen. Zum Beispiel das Arcos Gamepad ist meiner Meinung nach momentan das beste Gamepad, das man für Geld kaufen kann. Ja, ist richtig genial gemacht. Und die Steuerung, die Steuerungsmethode, die angewendet wird, stellt sicher, dass für alle Spiele man die Tasten benutzen kann. Das ist Gold wert. Ja. Und dann der Preis von 149 Euro, habe ich schon gesagt, finde ich auch hammerhart. Sehr, sehr schön. Ich weiß, es hat auch in anderen Tests nicht ganz so gut abgeschnitten. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Und da vermute ich auch so ein bisschen Lobbyismus wieder hinten dran von Nvidia, die im Project Shield, dass die da hier auch die Redaktion ein bisschen Honig um den Mund schmieren. Nicht jetzt, dass die irgendwie die bestechen oder so, das brauchen die gar nicht. Die machen die Presse einfach so heiß auf dieses Project Shield, dass die automatisch die anderen Produkte, vor allem wenn die von so einem Außenseiter wie Arcos kommen, dann automatisch schon als, naja, da warte ich lieber auf das Project Shield, ja. Ich würde es nicht machen, ich würde nicht drauf warten, ich würde einfach das Gamepad jetzt kaufen, wenn ihr daran interessiert seid, weil das Gamepad von Arcos wirklich sehr, sehr genial. Gut, was haben wir noch? Zubehör für das Galaxy S4 ist angekündigt worden, ja. Und da ist ja immer ein Problem. Könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, ihr habt ein Handy gekauft und dann habt ihr tatsächlich eine passende Tasche im Geschäft, wo ihr das gekauft habt, dazu bekommen. In jedem Handyladen, in jedem kleinen Handyladen habt ihr dann noch eine Tasche dazu kaufen können, ja. Oder vielleicht entsprechend anderes Sonderzubehör. Ja. Während durch die Standardisierung hier vieles Zubehör auch passt universell. Also zum Beispiel ein Ladegerät fürs Auto mit Micro-USB-Anschluss passt ja eigentlich für jedes Android-Gerät. Ja. Und so ist es bei speziellem Zubehör, wie zum Beispiel gerade solche Taschen, ja, dann überhaupt gar nicht mehr so einfach. Und es ist wirklich manchmal ein Hohn, dass wir so einen riesen Schritt rückwärts gemacht haben, dass es einfach nicht mehr genug Zubehör gibt. Und das ist durch die Bank weg. HTC hat am Anfang da geglänzt und hat für die HTC Android-Telefone, die anfangs rauskamen, immer genug Zubehör gehabt. Das ist jetzt vorbei. Ja. Also sie haben jetzt genau dasselbe Problem wie alle anderen Hersteller auch. Die bringen das Handy auf den Markt, haben aber kein Zubehör dafür mehr. Ja. Oder nicht. Und noch bevor das Zubehör auf den Markt kommt, ist das Gerät veraltet und das nächste Modell kommt. Ja. Samsung hat es jetzt geschafft, für das Samsung Galaxy S4 Zubehör anzukündigen zumindest. Noch ist es nicht verfügbar, klar. Ne? Aber damit ziemlich schnell bei der Sache. Ja. Und zwar wird es so ein S-View Flip Cover geben. Und das finde ich ja sehr, sehr interessant. Da auf diesem S-View Flip Cover ist quasi ein Ausschnitt, ja, und da ist kann man da Informationen wie zum Beispiel ja die Uhrzeit etc. sehen, ohne dass man jedes Mal das Handy aufklappen muss, also dieses Flipcover aufklappen muss. Ja. Und das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Ja. Und also da bin ich auch mal gespannt, wie das dann ist. Ich kann übrigens hier das noch nicht genau sagen. Ob das jetzt nur ein Window ist, also so ein kleiner Ausschnitt, dass man das Display darunter sieht, oder ob das ein Display beinhaltet außen, ja, weil in dem Artikel steht drin, dass das Telefon nicht aufgeweckt werden muss. Tja, aber wenn man natürlich hier was sieht, dann ist es ja im Prinzip ja schon aufgeweckt, das Telefon. Ja. Da muss man abwarten, bis sich das Zubehör sieht. Theoretisch könnte es durchaus sein mit dem Display, weil dieses Flipcover kostet nämlich sage und schreibe $59. Das heißt, man kann also 59 Euro rechnen. Und naja, dann gibt es eben dieses Flipcover normal. Ja, das kostet 39,99 und da seht ihr auch schon wieder die S-Version, dieses S-View, 20 Euro teurer beziehungsweise $20 teurer. Nur weil ein Loch in der oberen Hälfte ist, das glaube ich nicht. Da ist bestimmt noch was mit dabei. Ja. Also 39,99 das normale Flipcover. Dann gibt es noch ein Protective Cover Plus, ja, wo da also das ganze Handy dann quasi schützt. Und das gibt es dann in weiß, Navy Farben, Green, Blue, Pink, ja, für $30. Dann und das finde ich sehr sehr schön. Ein Ersatzbatterie-Ladesystem, weil es ist ja das Problem, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Akkus hat, ja, und das geht ja beim Samsung S4, wenn man zwei Akkus hat, dann muss man ja den einen Akku rausnehmen aus dem Handy und das in das Handy reinmachen, den anderen, und um dort zu laden. Also das heißt, der Akku kann ja nur im Handy geladen werden. Das macht so ein Ersatzakku oftmals sinnlos, ja, weil man dann doch immer wieder das Handy ausschalten muss, nur um den nicht geladenen Akku reinzumachen und dann ans Ladegerät zu machen. Blödsinn. Ja? Und das hat sich auch Samsung gedacht und bietet eben dafür einen Charger ein Ladegerät, um die Batterie separat nochmal zu laden, die Austauschbatterie. Und da kann man sich dann so ein ganzes Sortiment an Austauschbatterien hier daheim laden und dann mitnehmen und quasi eigentlich das Telefon gar nicht mehr als Ladegerät anschließen, sondern immer noch die Akkus wechseln, ja, und dann die Akkus ohne das Handy aufladen nebendran. Auch okay. Für Hardcore-User, die am Tag 2-3 Akkuladungen brauchen, sicherlich perfekt. Ja. Und auch ein Bluetooth-Headset wird es da geben, optisch halt passend dafür, aber das ist, würde ich mal sagen, nichts Besonderes, denn es gehen ja auch andere Bluetooth-Geräte, also das ist wieder etwas, wo ich sage, universal Zubehör, wo nicht unbedingt jetzt speziell für ein einziges Handy produziert werden muss. Ja. Aber immerhin schön zu sehen, dass wenigstens Samsung jetzt ein bisschen Zubehör schon im Vorfeld ankündigt, weil irgendwie ist es tatsächlich so, dass ja, es immer so ein bisschen schade, ja, dass es das nicht gibt als Zubehör und so weiter. Also das Handy alleine ist eine Sache, aber Zubehör dafür ist auch, finde ich, wichtig. Gut, bin mal auch gespannt. HTC hat zwar jetzt noch nichts großartig angekündigt, aber ich bin überzeugt davon, dass auch für das HTC One vielleicht jetzt einiges an Zubehör kommt, denn das HTC One ist ja, wie der Name schon sagt, soll das eine Telefon sein, jetzt für eine ganze Zeit, ja, und nicht mehr so viele verschiedene Geräte, wobei, naja, HTC First gibt's jetzt eben doch schon wieder, aber dennoch. Und da kann man vielleicht drauf hoffen, dass auch HTC genug Zubehör für das HTC One auf den Markt bringt. Wie gesagt, am Anfang waren die ja sogar, haben die ja sogar Vorreiterrolle gespielt, ein Vorbild waren die dafür mit dem Zubehör bei Android-Geräten. Und das hat sich, wie gesagt, in letzter Zeit leider ein bisschen zum Negativen verändert. Ja, zum Positiven hat sich wohl verändert, dass immer noch die Aktivierungen pro Tag bei Android steigen. Ja, meine obligatorische Warnung an der Stelle, dass natürlich das Steigen nicht immer weitergehen kann. Ja, ist jetzt, glaube ich, schon das fünfte Mal, dass ich das sage. Und immer wieder wurde ich Lügen gestraft, aber irgendwann wird es halt mal so sein. Ja. 1,5 Millionen Android-Aktivierungen jeden Tag. Jeden Tag. Das ist phänomenal. Rekord und unglaublich. Ja. Die 1 Milliarde Android-Gerätegrenze soll laut Eric Schmidt, ja, der Executive Chairman, soll am Jahresende geknackt sein. Dann soll es 1 Milliarde Android-Handys geben. Und es ist schon fast der Überhype. Ja, sowas hat es, glaube ich, noch nie gegeben. In der Zeit so viel Geräte. Das ist unfassbar. Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen über diese Zahlen träumen und hinhermachen. Wir wollen aber nicht vergessen, wie gesagt, dass es irgendwann dann auch mal wieder die Aktivierung pro Tag rückläufig sein werden. Ja, und ich mir graut schon vor dem Tag, wenn dann die Presse anfängt zu schreiben, um Himmels Willen, ja, das ist das Ende von Android. Ja. So, das wird, wenn die sich bestimmt drauf stürzen, waren die ja sowieso schon die ganze Zeit, ja. Wir versuchen immer wieder die Zahlen schlecht zu machen, ja, gerade mit diesen Aktivierungen pro Tag, versuchen die dann immer wieder zu sagen, ja, man weiß ja gar nicht, wie die zusammensetzt. Doch, man weiß genau, wie die zusammensetzt. Das ist eine einmalige Aktivierung, denn jedes Gerät kann nur ein einziges Mal aktiviert werden, auch wenn man die rootet, auch wenn man andere ROMs drauf macht, die Identifikationsnummer bleibt die gleiche, ja, von dem Gerät. Das heißt, das sind reell gekaufte, aktivierte Geräte, ja. Das sind noch nicht mal die drin, die noch bei den Händlern liegen, sondern das sind wirklich aktivierte Geräte. Was soll man dazu sagen? Es ist immer so, da können sich die Leute dann auf den Kopf stellen, ja, die Skeptiker, und können sich immer wieder einreden, ja, ja, das ist aber nicht so, und ja, ja, das, nee, 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 es ist doch so, sorry, es ist doch so, ja. Es sind auch keine Upgrades drauf und keine anderen Sachen, sondern das sind die reellen Zahlen von aktivierten Geräten und fertig. Ist immer so. Ja, also ein Riesenerfolg für Google und Android. Ja. Übrigens, ich warte noch mal. Ich könnte zwar jetzt nahtlos schön anfügen, aber jetzt warten wir erstmal. Eins habe ich noch an Newsmeldungen, habe ich gerade eben erst gesehen. Faszinierend umso mehr. Samsung arbeitet mit der Universität von Texas zusammen, um mit Denken Android-Tablets zu steuern, zu benutzen. Ja, und wir kennen ja dieses HD-Human-Interface, ja, das hier schon längere Zeit rumgeistert. Auch Sony arbeitet an sowas, ja, mit dem man verschiedene Funktionen ausführen kann, allein durch Konzentration, durch Denken an eine gewisse Aktion. Und das wird ja immer weiter vorangetrieben. Die Teile sind also quasi per Berührung am Kopf werden die gesteuert und messen sozusagen die Gehirnströme. Ja, noch also nicht mit Implantaten. Das ist die nächste Stufe. Da arbeiten Wissenschaftler schon auf anderem Gebiet dran. Ja, da hatte ich auch jetzt in der Rios Wochenzisch was Interessantes dazu noch gesagt, weil es da auch einen kleinen Durchbruch gab, quasi das Gehirn zu nutzen, nicht nur dann um simple Steuerungsaufgaben zu erledigen, sondern da tatsächlich schon Bilder heraus zu kristallisieren. Also faszinierende Geschichte. Nur das hier ist jetzt etwas anders, da das funktioniert eben auf diese Gehirnwellenabfrage und damit soll man dann eben jetzt ein Galaxy 10.1 Gerät mit natürlich entsprechender Software und stark vereinfacht steuern können. Aber sehr schön zu sehen, dass hier die Firmen und die Wissenschaft daran arbeitet, hier dieses zu verbessern. Durchaus könnte ich mir vorstellen, gerade bei Bedienung von Geräten im Auto, dass da vielleicht das wesentlich sicherer und besser wäre, wenn man das so durch Denken quasi Aktionen ausführen könnte, als jetzt hier da rumzuwurschteln daran. Die Zukunft, muss ich sagen, tja, die ist immer in Bewegung, ja, die wird immer neu geschrieben. Und wer weiß, wohin dieses führt. Jetzt tut man mal zusammen machen die neuen Ergebnisse von der Universität Kyoto mit dem MRT, das Träume quasi zuordnen kann. Ja. Und wir leben das jetzt noch und dann das Human Brain Interface, das vielleicht dann irgendwann mal implantiert wird als Gehirnkapazitätserweiterung. Und dann haben wir vielleicht in 50 bis 60 Jahren eine komplette Vernetzung von dem von der Netzstruktur des Gehirns mit dem virtuellen Netzwerk. Und dann sage ich mal, wow, dann wird es wieder eine neue Stufe von Computern und Geräten geben. Ja, vielleicht der Brain-Puter? Wer weiß. Okay, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Wie gesagt, ich hatte nur eine einzige Meldung hier. Ja. Der Stefan hat was geschrieben und zwar hat er die Community darauf aufmerksam gemacht, dass Andrew Rubin sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, dass Android eigentlich nicht für Handys gedacht war am Anfang, sondern für Digicams. Ja, also im Prinzip die Digitalkameras, die jetzt hier Android benutzen, das ist das eigentliche Zuhause von Android. Das werden sicherlich jetzt einige wieder nehmen, um das total abzuwerten. Ja, da sieht man es mal wieder. Ne? Aber ich würde sagen, letztendlich ist es sogar eine sehr positive Sache. Das zeigt nämlich, dass Android von Anfang an darauf ausgelegt war, nicht nur in Handys zu funktionieren oder eigentlich nicht in Handys zu funktionieren, in großen, komplizierten Geräten, sondern auch in kleinen Geräten. Und das sind wir wieder bei Google Glass. Ja. Wenn dieses System gedacht war, um zum Beispiel auch die Steuerung von kleinen Geräten wie eine Digitalkamera zu machen, dann ist es auch ideal dafür, solche Geräte wie Google Glass beispielsweise zu unterstützen, zu steuern. Und das sieht man auch immer wieder. Mittlerweile gibt es ja schon eine ganze Fülle von Geräten, die auf Android eben basieren, wo man das auch gar nicht so richtig merkt. Aber dennoch kommt es eben zum Einsatz. Und ich finde das eigentlich super. Ja, finde es richtig gut sogar. Also lest euch mal den Artikel durch, der ist bei Wien Future erschienen. Und dort sind sicherlich noch einige interessante Kleinigkeiten erwähnt, die Vergangenheit von Android ein bisschen beleuchten. Also danke an Stefan für den Hinweis an diese Newsmeldung. Gut, Podcast wird diesmal sogar ziemlich gut von der Zeit her, nicht schlecht. Komme ich zur App der Woche, Chrisley Manor, um es kurz zu machen. Das ist die App der Woche von mir, das ist ein Point-and-Click-Adventure, um das da geht, und The Secret of Chrisley Manor heißt es eigentlich genau. Und die Grafik, muss ich sagen, ist eher so im mittleren Bereich. Das sind einzelne Bilder, auf denen man dann klicken kann. Also die Grafik haut einem jetzt nicht vom Hocker. Die Rätsel sind schon sehr schön gemacht, logisch aufgebaut, ja, und auch klar strukturiert, zumindest mal am Anfang klar strukturiert. Das wird natürlich dann immer wieder schwieriger. Man muss es also dann schon mal seine grauen Zellen anstrengen, was man denn jetzt tut oder braucht. Ja. Muss sich dann auf die Suche machen durch ein großes Haus, durch ein Anwesen, ja, eben, und um dort die entsprechenden Gegenstände zu finden, die man wieder braucht, um das eine Rätsel zu lösen, damit man einen Gegenstand bekommt, den man braucht, um das andere Rätsel zu lösen, und so weiter und so weiter. Also es ist schon ziemlich verschachtelt dann ineinander. Und somit bleibt auch das Spiel interessant, und man kann durchaus Spaß haben für etliche Stunden. Ja. Die durchschnittliche Wertung von 4,1 ist, würde ich sagen, auch gerechtfertigt. App der Woche finde ich deswegen auch gerechtfertigt, weil es nicht immer auch in die Grafik jetzt direkt ankommen muss. Die Bilder selbst sind sehr schön, die Soundeffekte sind auch gut gemacht, finde ich. Ja, wenn auch manchmal zum Beispiel das Laufen auf dem Boden ein bisschen übertrieben stark. Ja. Aber dennoch, wie gesagt, sehr, sehr stimmig, und die Atmosphäre stimmt auch. Und wer sich so ein bisschen, sag ich mal, detektivmäßig engagieren will, ja, und das Ganze auch noch in einem mysteriösen, ja, so einen gruseligen Ambiente, ja, der wird das sicherlich voll auf seine Kosten kommen. 75 Cent kostet die App im Play Store, und das ist mal, würde ich sagen, fast geschenkt. Ja. 75 Cent. Kann man ja nichts sagen dagegen. Ne? Gut, dann war's das für diese Woche wieder vom Uncast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Informationen, Anregungen habt oder eigene Beiträge, könnt ihr mir die schicken. Einmal Community Uncast bei Google Plus. Einfach oben Uncast eingeben, dann die Community auswählen. Und könnt natürlich auch per Mail die ganzen Sachen schicken. Für Sounddateien dürfte sich das wohl anbieten. rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com, und die ganzen Links und Informationen findet ihr auf antcast.thenetcast.com. Immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com mit S hinten dran, das landet ihr irgendwo anders da. Und ich weiß nicht, habe ich letztens schon erwähnt, mal wieder die Musik, nicht? Mache es jetzt mal. Intro und Outro ist von Zero Project. Der Titel ist Infinity, und der Track ist lizenziert unter einer Creative Commons License 3.0 by SA. Und da könnt ihr auch den Track in der vollen Länge und viele andere weitere geniale Tracks bei Zero Project auf der Seite sehen und euch herunterladen. Legal, auch im FLAC-Format, übrigens im verlustfreien. Zero Project, zero-project.com. Nein, zero-project.gr. Das ist ja die sehr griechische Adresse. Ich bin Artist, und da könnt ihr das finden. Also, dann habt eine schöne Woche. Haltet die kleinen grünen Antennen steif. Bleibt gesund und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And
that world.